Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Lange war das Verhältnis zwischen Schornsteinfegern und Ofenbauern eher angespannt. Mit der Reform 2010 mutierte der Schorni dann auch noch zum potenziellen direkten Konkurrenten. Zum Glück sind diese Feindbilder mittlerweile doch etwas überholt und so darf ich in der heutigen Folge den Bezirksschornsteinfeger und Obermeister der Innung Münster im Podcast begrüßen. Andreas Marschan gibt uns Einblicke in die Arbeits- und Sichtweisen der Schornsteinfeger, wie er auf dem Dach gelandet ist und was ihn daran fasziniert und welche Sachen Schornsteinfeger und Ofenbauer verbinden. Ja, heute bin ich eingeladen in Dülmen bei den Schornsteinfegern und sitze dem Andreas Marschan über in seinem Büro, hat er mich eingeladen netterweise und er ist hier der Innungsobermeister der Innung Münster.
Ja, genau. Schönen guten Tag.
Genau. Stell dich doch mal vor, was ist jetzt genau deine Funktion? Wie muss man sich das vorstellen, was du hier so alles treibst?
Also mein Name ist Andreas Marschan, genau richtig. Ich bin 55 Jahre alt, bin seit 35 Jahren, jetzt muss ich aber aufpassen, was das auch wirklich richtig ist, Schornsteinfeger. Darf seit knapp 4 Jahren Obermeister der Schornsteinfeger Innung Münster sein. Betreue hier 231 Betriebe. Bei uns ist es so, dass wir das Glück haben, dass die Kollegen alle sehr innungstreu sind. Das heißt, wir haben also in Münster sogar 100% Innungsmitgliedschaft. Das heißt, wir haben kein Mitglied, das nicht Mitglied der Innung sein möchte. Ich bin abgesehen davon in Prüfungsausschuss, also Gesellenprüfungsausschuss, Meisterprüfungsausschuss, wobei Zeit für einen Gesellenprüfungsausschuss nicht mehr so richtig ist, aber Meisterprüfungsausschuss noch sehr gerne. Bin jetzt seit etwas über zwölf Jahren im Vorstand der Innung Münster.
Okay. Wie bist du damals zur Entscheidung gekommen, Schornsteinfeger zu werden?
Also die grundsätzliche Entscheidung ist tatsächlich gefallen, weil ein Bekannter das gerade gelernt hat. Also es war wirklich so in der Jugend so die Zeit, so weiß noch nicht so richtig, was du machen sollst. Ich habe tatsächlich schon ein bisschen gejobbt, weil ich sehr früh zu Hause ausgezogen bin und schon alleine gewohnt habe. Okay. Das heißt, man muss erst Geld verdienen, dann funktioniert das irgendwie. Und dann habe ich zum Glück die Kurve gekriegt und wollte unbedingt eine Ausbildung machen und wusste noch nicht richtig, welche. Und irgendwann hatten wir uns getroffen und dann sage ich so, wie gefällt dir das denn eigentlich so bei den Schornsteinen? Ah, sagt er, super, ist ein bisschen Mathe-lastig und Chemie und Physik, aber wenn du das kannst, oh, ich sage, das kriege ich wohl hin. Ja, dann musst du dich da und da melden, dann kannst du so einen Eignungstest machen und dann guckst du mal. Und so bin ich eigentlich ins Handwerk gekommen, dass ich das mal machen würde, wusste ich vorher nicht, weil man muss ganz ehrlich sagen, es ist schon irgendwo ein Nischenberuf, auch wenn den jeder kennt. Ja. Aber bei der Berufswahl, witzigerweise, kommt nicht jeder sofort drauf.
Okay. Ich habe mal gedacht, ihr seid ja doch, also im Vergleich zu den Ofenbauern, seid ihr doch eine größere Gruppe, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Aber ja, größer weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie weit es deutschlandweit ist. Wir haben deutschlandweit 7.700 Betriebe ungefähr. Und haben aber wahrscheinlich insgesamt deutlich weniger Mitarbeiter. Also insgesamt gibt es 21.000 Schornsteinfeger, so roundabout. Und das aber deutschlandweit halt.
Also sind wir bei den Ofenbauern noch deutlich drunter. Also ja, ich glaube im Moment aktive Ofenbaubetriebe, würde ich sagen, 1.600, sowas in dem Bereich.
Das ist dann doch deutlich weniger.
Jetzt sagst du, ihr seid hier zu 100% alle in der Innung. Ist das bei anderen Innungen ähnlich oder?
Ja. Wir haben also deutschlandweit wieder gesehen, haben wir jetzt im Verband des Zentralen Innungsverbandes haben wir etwas über 97, also fast 98% Innungszugehörigkeit. Da sind so ein paar, ich nenne es immer Altlasten, also da haben sich irgendwelche Kollegen mit dem Vorstand der damaligen Innung irgendwo verkracht teilweise und dann ist man auseinandergegangen. Es gab sogar so einen Mini-Eigenverband, ich glaube, den gibt es sogar immer noch, mit ganz wenigen Mitgliedern, das ist natürlich auch nicht so sinnvoll.
Schorngess oder?
Und man hat, die Schorngess war noch eine andere Geschichte, aber die gab's damals ja auch. Aber das ist wirklich so, dass man dann, wenn man diese kleinen Innungen, also wenn man mehrere Innungen, sag ich mal, noch neben der Innung hätte, kann man gar nicht so stark und erfolgreich sein, wie wir es sind. Wir schaffen das nur durch diese große Gemeinschaft, muss man ehrlich sagen. Dadurch sind Sachen anders umzusetzen. Also wenn ich heute eine E-Mail schreibe an meine 231 Betriebe, dann sehen die alle. Also wir haben irgendeine Gesetzesänderung oder jetzt ist gerade, kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, der Vollzug zur Bundesemissionsschutzverordnung mit dem Austausch der Einzelraumfeuerungsanlagen geregelt. Das heißt, ist im Anfang Dezember rausgegangen. Wir haben informiert und dann weiß jeder Betrieb das. Also nicht so wie bei anderen, die sich dafür interessieren, sondern bei uns weiß jeder Betrieb, okay, das muss ich jetzt so umsetzen.
Ihr gebt das, also im Prinzip kriegt jeder Schornsteinfeger von euch dann die Informationen, was sich geändert hat. Das macht dann hier der technische Lehrwart oder wie
ist das? Also entweder der Innungstechniker, also entweder der Andreas Göke oder ich, also einer von uns beiden. Bei gesetzlichen Änderungen bin ich es meistens, wenn es die Technik betrifft, ist er es meistens. Das wird dann dementsprechend rausgegeben, vorgetragen, also je nachdem, was es für eine Entscheidung ist. Also jetzt war es ja eine landesweite Entscheidung, sprich der Vollzug zur Bundesemission. Schutzverordnung, das wird dann vom Landesverband vorgegeben. Das heißt, alle sechs Innungen, die innerhalb des Landesverbandes sind, bekommen dann eine Nachricht, eine E-Mail, eine Vorgabe vom Ministerium über den Landesinnungsverband und zeitgleich wurden dann auch alle zuständigen Ordnungsämter und Kreise informiert.
Gab es für dich auch mal eine Alternative zum Schornsteinfeger oder war das dann, als du die Entscheidung getroffen hast, war klar, dass das ist es?
Also als ich die Entscheidung getroffen hatte, gab es keine Unterschiede mehr. Und da gab es auch gar nichts mehr zu überlegen eigentlich, weil es ist wirklich von Anfang an so, das kann man, also die meisten verstehen das natürlich nicht, aber wenn man mal so ein bisschen bei Social Media guckt und das machen wir ja schon mal und unter anderem, was weiß ich, bei Comments Team Schwarz, das ist so eine übergreifende Seite und wenn man mal guckt, wie viele Kollegen sich einfach nur freuen, morgens auf dem Dach zu stehen und so einen Sonnenaufgang zu fotografieren, dann versteht man halt, was so das Besondere für einen selber ist. Dazu kommt aber, wir werden von der Kundschaft ja ganz anders wahrgenommen, als jetzt der normale Handwerksbetrieb, der normale Heizungsbauer, der normale Ofenbauer, weil da wollen die Leute immer was von demjenigen, der soll denen helfen, irgendein Problem zu beseitigen. Und bei uns ist es, wir kommen automatisch und bringen das Glück mit. Und das ist wirklich, also natürlich haben wir auch mal Schwierigkeiten mit Kunden, die Frage stellt sich nicht, aber dieses Dahinkommen, freudig anzusehen, der Schornsteinfeger ist da und wie geht's denn und dieses familiäre Miteinander, weil man sich ja kennt über die Jahre, das ist so schön, das will man gar, also ich bin also sicherlich mal zu jungen Zeiten morgens aufgestanden, habe gedacht, boah, heute schon wieder fegen, das wird's gegeben haben, aber ich muss sagen, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, dass ich irgendwann mal gesagt habe, oh, heute habe ich keine Lust. Also und das, obwohl ich sehr früh aufstehe.
Ja, du hast ja gesagt, du bist morgens teilweise um 5 Uhr im Büro.
Ja, ich muss um 5 ins Büro, weil wenn ich keinen strukturierten Tag habe, für mich wäre das einfach nichts. Und wenn ich nicht um 5 ins Büro komme, dann kann ich dir keine E-Mails schicken, wenn du mich fragst, du hast mal eine tolle Idee wieder, was ich super finde, dann klappt das nicht, weil ich muss, bis ich morgens losfahre, also ob ich jetzt um 7 Richtung Kehrbezirk fahre oder hier zum Innungsbüro oder zur Meisterprüfung oder sonst was. Aber bis 7 Uhr muss ich eigentlich meinen ganzen Bürokram zu Hause erstmal erledigt haben, was erstmal wichtig ist, damit die Kunden zufrieden sind, damit gewisse Sachen abgedeckt sind, damit ich auch gucken kann, was sonst so im Büro noch passieren muss, würde ich sonst nicht fertig kriegen. Okay. Und wenn ich um 7 Uhr losfahre und bin dann entspannt, weil ich weiß, ich habe nichts mehr im Nacken, dann geht das auch.
Gehst du denn selber noch aufs Dach und fegst? Oder?
Ja, aber selten. Okay. Sehr selten. Also fegen jetzt nicht mehr. Klar, die Feuerstättenschau, Abnahmen, also das Hoheitliche. Ich begrenze das meistens aufs Hoheitliche, weil ich die regelmäßigen Tätigkeiten, also wenn meine Jungs jetzt nicht gerade krank sind oder so wie jetzt im Moment zur Meisterschule ist einer von beiden, dann ist das schon mal ein bisschen schwierig. Aber ansonsten eigentlich nicht, weil ich habe die Zeit einfach nicht, muss man ehrlich sagen. Also ich sag mal in Anführungsstrichen, opfere für mein Hobby Innungen und allem, was dazugehört, im Schnitt zwischen 80 und 100 Tage im Jahr.
Wahnsinn,
und da wissen wir beide selber, was das bedeutet, wenn du selbstständig bist. Das ist bei uns nicht anders. Das bedeutet, meine Frau ist auch Schornsteinfegerin, die versteht das ganze System, das ist alles super. Der springende Punkt dabei ist, du musst auch bereit sein, samstags und sonntags zu arbeiten. Mhm. Das geht einfach nicht anders. Ja. Also jedem ist, glaube ich, klar, wenn ich 100 Tage im Jahr nicht da bin, also nicht für den Betrieb voll da bin, dann geht das nicht. Und deswegen ist das so wichtig, das vorher und ein bisschen nachmittags noch zu machen, aber anders funktioniert das nicht.
Aber du machst das, also dieser Obermeister ist quasi ehrenamtlich.
Er ist ehrenamtlich, ja. Das ist alles ehrenamtlich. Wie Prüfungskommissionen, wie ich habe keinen Nebenjob so gesehen. Nein, das ist alles ehrenamtlich. Was auch, das ist mein Hobby. Das ist mir macht das einfach Spaß. Ich weiß, ich kann an unserem Handwerk ein bisschen mit dran gestalten, dass es besser wird, wie auch immer, anders. wir haben ja schon große Herausforderungen da vor uns und doch, das ist einfach etwas, was mich antreibt. Habe ich aber früher auch nicht gedacht.
Ja, okay.
Also als ich mal selbstständig geworden bin, habe ich gedacht, okay, jetzt machst du das und das klappt auch irgendwie ganz gut. Und dann ist irgendwann mal tatsächlich mein damaliger Lehrgeselle auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, kannst du dir nicht vorstellen, also der hat im Vorstand bei uns, war der QUB, also Qualitäts- und Umweltberater, also für unser Handwerk, für unsere Innung. Und dann hat der gesagt, kannst du dir nicht vorstellen, ein bisschen was bei uns im Vorstand zu machen.
Okay.
Boah, ich sage, ich weiß auch nicht, also eigentlich hatte ich das nicht so erwartet, weil ich dachte immer, die anderen sind schon besser, die werden das besser können. Okay. Ich wollte eigentlich nur im überbetrieblichen Unterricht mitmachen, was ich dann auch schon gemacht habe. Und und dann war irgendwie ab 2014 war dann eben die Frage, okay, fängst du an? Und dann bin ich über das Amt des Kassierers, stellvertretender Obermeister. Dann wurde mein Vorgänger schwer krank.
Okay.
Und dann mussten wir eine Lösung finden, die haben wir gemeinschaftlich. Also ich habe da, es war nicht nur, weil ich stellvertretender Obermeister, dass ich automatisch Obermeister geworden bin, sondern wir haben gemeinschaftlich, der Bernd Klaas, mein Lehrlingswart, der war schon ein paar Jahre länger im Vorstand. Da hatte ich auch gesagt, auch Anni Göke, ich sage, könnt ihr euch vorstellen? Und beide haben gesagt, nee, eigentlich sehen wir dich an der Stelle. Und dann habe ich gesagt, eigentlich ist ein politisches Amt nichts für mich. Ich kann alles andere. aber auch daran gewöhnt man sich, muss man ehrlich sagen, dass man wächst mit seinen Aufgaben. Ich habe das früher immer belächelt.
Okay.
Man wächst wirklich mit seinen Aufgaben und man kann auch mit politischen Dingen dann hinterher umgehen.
Ja. Was war bisher so deine größte Herausforderung? Ich sag mal, als Obermeister?
Als Obermeister würde ich sagen, also zum einen ist es die Bestellung, die große Bestellung der Kollegen. Also wenn Kollegen wieder bestellt werden, ist das ein relativ großer Aufwand mit der Bezirksregierung zusammen, das Ganze zu regeln, weil es gibt eine große Bestellungswelle, die ist 2014, 2021, 2028, also immer alle 7 Jahre. Die werden jetzt immer weniger, weil es welche gibt, die natürlich dann in Rente gehen, dann wird der nicht mehr zu dem Zeitpunkt bestellt und dadurch werden das immer weniger. Aber das sind schon noch rund 100 Kollegen, würde ich mal schätzen.
Okay.
Und so eine Bestellungswelle, die macht schon vorher ein bisschen Arbeit. Da muss man vorher ein bisschen planen. Die müssen alle ihre Unterlagen einreichen. Das ist nicht ganz so einfach, weil die Bezirksregierung muss natürlich auch neutral da irgendwie bewerten können, wer den Kehrbezirk bekommt. Das ist das eine. Die größten Bauchschmerzen haben mir eigentlich bereitet, Schäden, Brandschäden.
Mhm.
Wo es meistens, Gott sei Dank, bis jetzt nur um Geld ging. Nur um Geld ist jetzt böse gemeint, das sind natürlich schon hohe Summen, aber mir ist lieber, es geht nur um Geld als um Menschenleben. Und wir hatten leider von ungefähr Mitte 2024 bis Mitte 2025, würde ich sagen, war sogar Anfang 2024, glaube ich, hatten wir 3 CO-Tote, also dreimal einen CO-Unfall in unterschiedlich dargestellten Sachen. 2 stellten sich relativ schnell raus, dass der Kollege da nicht zur Verantwortung gezogen werden kann, aber bei einem schon, und das tat mir auch sehr leid, weil im Endeffekt konnte er da nichts für.
Okay.
Er hat, ich sag mal, im guten Glauben dem Eigentümer geglaubt, dass da demnächst ein Verkauf stattfindet und der sich dann auch meldet. Mhm. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir so zwischen 2.000 und 3.000 Kunden haben, die wir regelmäßig besuchen, wird ein Einzelner da nicht auffallen.
Ja.
Und deswegen ist das wirklich, da ist das wirklich schwierig. Und ja, der Eigentümer hätte sich natürlich dann melden müssen und dann war lange nicht klar, ob er angeklagt wird oder nicht.
Okay.
Und in der Zeit, also das war schon so ein halbes Jahr, wo man immer wieder damit zu tun hatte, jetzt findet der Prozess bald statt, er ist nur noch als Zeuge geladen, was ich auch genau so sehe, aber das sind schon Sachen, da muss man zur Seite stehen und das ist nicht schön, weil man kriegt schon mit, wie derjenige wirklich sehr leidet darunter, man kann sich das immer nicht vorstellen, aber wir fühlen uns zum einen für jeden verantwortlich, der unsere Kunden sind, weil das ist schon so ein familiärer Bezug. Man kennt ja auch jeden.
Ja.
Und da in seinem Fall war das ein 13-jähriges Mädchen. Da will man nicht für verantwortlich sein. Ja?
Nee.
Also egal wie alt jetzt, aber das macht's alles nicht besser.
Ja.
Und ich kann durchaus verstehen, dass der ganz lange nicht geschlafen hat und nicht auch heute immer noch sagt, hätte das verhindert werden können.
Ja.
Also wäre das eigentlich möglich gewesen? Und das ist schon schlimm. Das muss ich schon sagen. Also das waren so eigentlich die eher nicht so schönen Sachen.
Mhm.
Aber viele schöne Sachen auch. Also sind ja nicht nur immer die nicht schönen Sachen, sondern wir durften begleiten zum Beispiel. Also eine Frage ist zum Beispiel immer, wenn wir Obermeistertagung haben, müssen wir immer gucken nach vorne. Also wir haben immer Zukunftsziele.
Ja.
In der Regel gehen die so zwischen 3 und 10 Jahre, also kurze und etwas längere Ziele. Und man muss schauen, was man da findet. Und dann war immer mal wieder die Frage, und vor 2 Jahren schon mal, sollen wir den Beruf des Schornsteinfegers nicht umbenennen?
Okay.
Moderner gestalten.
Ja, ja.
Wie können wir auf neue, junge Menschen zugehen, dass die eher an den Schornsteinfeger denken? Und wir haben Gott sei Dank ganz viele andere Sachen gefunden, dass wir was machen können, um auf junge Leute aufmerksam zu werden und nicht diesen Namen zu verändern, weil es ist wirklich so, also egal wo man fragt, Leute, die ein bisschen Ahnung vom Marketing haben, sagen, verändert nie euren Namen.
Ja.
Der ist sowas von verbunden mit Glück, Zufriedenheit, auch Kundenzufriedenheit, wenn man mal guckt, so alle Statistiken, eine Kundenzufriedenheit muss man erstmal hinkriegen, die weit über 90% ist, dass es immer mal irgendwo Schwierigkeiten gibt. Gar keine Frage, alles gut. Aber dass man so eine hohe Kundenzufriedenheit hat, das ist schon ungewöhnlich. Und das hat einfach mit diesem ganzen familiären sich drum kümmern, damit hat das schon viel zu tun.
Ja, ja. Jetzt hast du ja vorhin erzählt, diese Bestellung der Schornsteinfeger. Also ich sage ja so aus meiner laienhaften Sicht, ist das ja so, glaube ich, dass es irgendein Punktesystem gibt und der Schornsteinfeger muss sich alle 7 Jahre werden diese Bezirke neu vergeben.
Genau.
Ich sag jetzt mal vorsichtig, ist das eigentlich ist es ja so, dass die immer den wieder kriegen, wenn sie ihn haben wollen, gefühlt.
Wenn die vernünftig sich weitergebildet haben, in der Regel schon.
Ja.
Also man wäre auch ein bisschen verrückt, muss man ja ehrlich sagen. Also wenn ich mich jetzt, nehmen wir mal an, ich bewerbe mich das nächste Mal auf den Kehrbezirk von meinem Nachbarkollegen, weil ich, keine Ahnung, vermute, dass da mehr Arbeit, ich wüsste nicht, was der Sinn. Oder von mir aus, ich bewerbe mich auf den Kehrbezirk, der bei mir vor der Haustür ist, damit ich es wenigstens etwas einfacher habe, weil ich muss immer ein Stückchen fahren. Und dann nehme ich dem anderen das weg.
Ja.
Der andere kommt da aber schon seit 10, 15 Jahren. Dann werden die Kunden doch nicht plötzlich sagen, ah komm, Marschan, du bist so nett und du darfst bei mir fegen und messen.
Ja.
Sondern die werden sagen, nee, der andere, der war jetzt schon so lange da, der kann doch fegen und messen weitermachen. Mach du mal nur die hoheitlichen Tätigkeiten, also sprich nur die Feuerstättenschau, nur die Abnahmen, da brauche ich nicht lange überlegen. Das wird sich für mich wahrscheinlich nicht lohnen.
Ja,
also sage ich, ich bleibe doch lieber bei dem, was ich kenne und gehe gar nicht dahin. Für einen jungen Kollegen, der noch gar keinen Kehrbezirk hat, ist das genauso uninteressant, weil was soll er sich da erarbeiten?
Ja.
Also dann hat er kaum freie Tätigkeiten, ein paar wird er vielleicht kriegen. Vielleicht ist der auch netter oder sonst was, ja. Aber das kriegt man nicht so hin, dass das Sinn ergibt. Ja. Das Problem ist dann, und das haben wir dann auch, wenn der Kollege einfach meint, oh, ich habe jetzt meinen Kehrbezirk und jetzt lehne ich mich zurück und mache nichts mehr, nur noch das, was ich machen muss, mein Mitarbeiter macht da die Arbeiten und dann steht er nach 7 Jahren da und hat nichts getan.
Okay.
Am besten noch, auch bei uns gibt es Maluspunkte, das heißt, wenn einer sich sträflich verhält von der Bezirksregierung, ein Ordnungsgeld oder sowas aufgesetzt bekommen hat, dann habe ich das Problem, dass ich eventuell wirklich in diesen Bereich komme, dass ich den Kehrbezirk nicht wiederkriege.
Okay, also im Prinzip muss das schon Leistung bringen.
Das, ganz genau. Ich muss mich weiterbilden. Also wir haben so ein Punktesystem, genauso wie du gerade gesagt hast. Da gibt es pro Weiterbildung gibt es Punkte.
Ja.
Und ich muss mindestens 5 Weiterbildungen pro Jahr machen.
Okay.
Ansonsten wird diese Punkte mäßig gar nicht angerechnet. Und je weniger Punkte ich habe, umso schlechter ist das für mich.
Aber also es reicht jetzt auch nicht, jetzt sich einmal groß vorzubilden, sondern man muss das wirklich jedes Jahr?
Jedes Jahr.
Okay.
Ja, ja. Ich muss 7 Jahre lang nachweisen, dass ich 5 Fortbildungen gemacht habe.
Oh, kommt ja schon ein bisschen was zusammen, ne?
Ich habe meine Bewerbung gerade wieder fertig und ich habe auch gestaunt, wie viel das wieder ist. Ja, das ist ein dicker Packen. Wir dürfen es mittlerweile auch digital machen. Mhm. Das hat man mir leider erst hinterher gesagt. Habe ich auch nicht dran gedacht. Ich habe gesagt, okay, ich kopiere das alles und dann bekommt die Bezirksregierung das. Aber da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Wäre einfach gewesen, das einfach digital zu machen.
Also jetzt sagtest du ja Glücksbringer. Jetzt habe ich natürlich immer mit dem Endkunden zu tun, der euch ja vorher auch mal gefragt hat oder so. Die schimpfen auch immer mal.
Jo, klar.
Also das ist für euch aber auch kein Problem, oder?
Nein. Also ich würde mal behaupten, dass also weit mehr als 90% sind einfach zufrieden und das läuft alles und alles ist prima. Ja. Aber bei irgendeinem ist auch schon mal irgendwas vorgefallen, da ist mal was dreckig geworden, da ist einer mal unzufrieden, klar, der hat einen Kaminofen gehabt, der muss jetzt raus, also ich muss ihm ja sagen, bitte tausch deinen Ofen aus, sonst gibt das irgendwann Ärger und dann bis zu einem bestimmten Stichtag und dann wird dieser Ofen ausgetauscht und dann muss der wieder zu mir kommen und muss sagen, lieber Andreas Marschan, bitte nehmen diesen Ofen ab. Ja. Natürlich versteht er das manchmal nicht. Und natürlich ist, also wenn ich nicht in der Materie bewandert bin, dass ich wirklich weiß, warum wird das denn gemacht, dann denkt er sich, der Ofen sieht vielleicht sogar noch ähnlich aus, warum soll der jetzt eine Abnahme daran machen? Ja. Das ist schon manchmal schwierig, ja. Okay. Aber im größten Teil, also ich muss wirklich sagen, mit ganz, ganz wenigen gibt es da wirklich Probleme. Ja, man gerät aneinander, das passiert auch mir, da kann ich noch so nett sein, da ist der Kunde mal einfach auf den Schlips getreten, weil er irgendwas Rechtliches vielleicht übersehen hat und dann findet er das nicht gut und dann passiert das, dass man auch da getrennte Wege gehen muss oder ich hatte einen Kunden, der war unzufrieden mit meinem Mitarbeiter und hat leider Sachen gesagt, die sagt man zu seinem Mitarbeiter nicht und dann habe ich gesagt, da tut mir sehr leid, aber dann können wir beide nicht mehr zusammen Freunde sein. Also machst du bitte die hoheitlichen Tätigkeiten, also die kann er sich nicht aussuchen, die macht er bei mir, da muss ich hinkommen, auch wenn ich das nicht möchte.
Okay.
Und auch wenn er das nicht möchte, ich muss es tun, es hilft nichts. Und die sogenannten freien Tätigkeiten, also fegen und messen, die kann er sich dann aussuchen.
Also ihr hättet keine Möglichkeit zu sagen, ich schicke da jetzt jemand anders hin?
Nein. Wäre schön, ne?
Ja, ich meine,
also alle glauben immer, das ist nur von Vorteil. Nein, also es gibt Situationen, da will man selber dann auch nicht gerne hin.
Ja.
Aber wir müssen das genauso ertragen wie der Kunde, der das ertragen muss, dass wir da hinkommen. Ja. Also das ist nicht immer ein Wunschkonzert. Ja,
manchmal habe ich auch Kunden, wo ich denke, nee, das passt nicht. Da hat man dann so schon das Bauchgefühl vorher.
Ja.
Und da möchte man eigentlich nicht für arbeiten, aber da bleibt euch nichts anderes übrig. Da müsst ihr dann durch.
Also dieser Teil ist, da wir ja behördlich bestellt sind, also das ist der Teil, worum es geht. Dazu gehört eben die ganze Kehrbuchführung, also diese ganzen Statistiken, alles, was wir so machen müssen, dieses Ganze mit Feuerständenschau, mit Bauabnahmen, mit anlassbezogenen Überprüfungen und sowas, alles dieser hoheitliche Teil, den können wir uns nicht aussuchen.
Okay, hat alles seine Vor- und Nachteile. Jetzt hat sich das Bild eigentlich ja in den letzten Jahren, glaube ich, deutlich gewandelt. Ich glaube, das Fegen wird immer ein bisschen weniger, weil ja auch irgendwelche Gasbrettwendthermen kamen oder eigentlich schon wieder gehen. Ja, wie geht ihr damit um? Und habt ihr, ich meine, es ist ja auch irgendwann die Reform gewesen, wo jetzt die Bezirke, glaube ich, fest eingeteilt wurden. Mhm. Jetzt, ich glaube, auf dem Land ist es nicht ganz so dramatisch, wenn ich das so richtig sehe, aber in der Stadt fällt ja dann wahrscheinlich auch immer mehr an Tätigkeit weg, an ja. Einnahme.
Ja. Also insgesamt, sagen wir mal, im Moment, insgesamt würde ich sagen, fallen sowieso mehr Tätigkeiten weg. Mhm, ja. Aber ich versuche das mal. Wir haben letzte Woche eine Praktikantin gehabt bei uns und die möchte eventuell Schornsteinfegerin werden. Mhm. Die geht diese Woche noch mal ein paar Tage mit und der hatte ich das auch erklärt. Ich sage, falls dir mal irgendjemand sagt, dass der Schornsteinfeger ein aussterbender Beruf ist, ja. Dann sagt denen, dass wir ganz gerne ganz viele Leute hätten, die bei uns arbeiten, damit wir die Arbeit überhaupt ableisten können.
Okay.
Weil das ist wirklich schwierig. Wir stehen wirklich vor so einem riesen Spagat mit ganz vielen Änderungen, gar keine Frage. Und vielleicht ist es sogar die größte Änderung. Aber wenn man mal betrachtet, also ich sage jetzt mal aus der Nachkriegszeit, wo wirklich noch Ruß geschleppt wurde, wo wir 6, 7 bis zu 8 Mal im Jahr zu den Kunden zum Fegen gekommen sind, weil die Schornsteine sonst zugesessen haben, ja. Dann wurde das immer reduziert. Und dann kamen wir, irgendwann gab es dann mal nur noch die 4-malige Kehrung. Das ist so, ich sag mal, in den späten 80ern gewesen.
Würden wir heute meckern, ja.
Ja, und da hat man das wirklich sukzessive runtergefahren. Da hat man gesagt, wenn die Feuerstätten immer besser werden, also da gab es zum Beispiel damals noch beim Öl, Heizung, Schornstein musste man 2-mal im Jahr fegen. Okay. Da gab es noch die Rußzahl 3 und nicht 2. Und das hat man alles immer so runtergefahren, bis man eben heute oder was heißt heute, in den 90ern, Ende 80, Anfang 90, hat man dann die Rußzahl zum Beispiel von 2 auf 1 festgelegt. Ja. Nur für ältere Feuerstätten galt dann noch Rußzahl 2. Und bei Rußzahl 1 hat man gesagt, da kann es ja dann gar nicht mehr so schlimm sein, also wird nur noch einmal im Jahr gefegt. Ja. Dann kam die Brennwerttechnik zeitgleich, also das war auch so Mitte der 80er, Ende der 80er. Und alle haben gesagt, jetzt dauert es nicht mehr lange, dann gibt es den Schornsteinfeger nicht mehr. Ja. Und dann weiß ich noch, ich war damals schon in der Gewerkschaft auf der Arbeitnehmerseite und dann sind wir so rumgefahren zu Schulungen und dann lief da immer einer rum, der hat das Kondensat der Brennwertfeuerstätten getrunken. Also bewusst, der hat das gezeigt.
Oh Gott.
Ob es dem heute gut geht oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, wie schadstoffarm das doch alles ist. Und man bräuchte das alles nicht überprüfen, bis dann natürlich, hat man am Anfang natürlich den Fehler gemacht, man hat gesagt, nee, der Schornsteinfeger braucht da nicht hin. Das hat 3 Jahre gedauert oder 4 Jahre vielleicht. Und dann hat man festgestellt, dass ganz viele Mängel an diesen Feuerstätten waren und dann hat man Anfang 90 gesagt, nee, das funktioniert so nicht und hat dann eine Überprüfung neu geregelt in der Kehr- und Überprüfungsordnung und da kamen die Brennwertfeuerstätten eben auch mit rein, da kam die CO-Messung mit rein und dann hat man so immer Stück für Stück das weiter runtergefahren. Dadurch gab es eine 4-malige, eine 3-malige, eine 2-malige, eine 1-malige Kehrung das ist so das Mindeste und das ist auch noch Stand heute. Das heißt, Feuerstätten, die ganzjährig betrieben werden, die vielleicht auch im Sommer, weil sie warm Wasser machen müssen oder sowas, mit festen Brennstoffen dann betrieben werden, die werden 4-mal im Jahr gefegt und davon runter, also wenn ich im Sommer nicht heize, wäre da eine 3-malige Kehrung, das wäre dann regelmäßig betriebene Feuerstätte und dann gibt es den Unterschied zwischen gelegentlich und aber nicht regelmäßig, das heißt gelegentlich betrieben wäre 1-mal im Jahr und gelegentlich aber nicht regelmäßig 2-mal im Jahr und das sind die allerhäufigsten. Ja. Das sind die normalen Feuerstätten, wie wir sie kennen, die im Winter relativ viel an sind und die werden halt 2-mal im Jahr gefegt. Und bei den Messungen, und deswegen hat man immer gesagt, das wird dann anders werden, haben wir aber im Endeffekt immer mehr Aufgaben bekommen.
Okay.
Und dann stellte sich raus, dann kam der nächste große Knackpunkt ab 2008 ungefähr, weil man ja, also die EU hat ja Deutschland dann ein Vertragsverletzungsverfahren angehängt oder wollte es anhängen, weil es hieß, dass unser Monopol, was noch aus ganz alten Zeiten natürlich da war, also feste Kehrbezirke, es gab damals nur ein Deutscher, durfte Schornsteinfeger werden und sowas, das stand halt in diesem Schornsteinfegergesetz drin, hatte auch mit der Unverletzlichkeit der Wohnung zu tun, weil wir das einschränken dürfen, also schon so ein besonderes Stellungsmerkmal da haben und dann hat man gesagt, wir müssen das Ganze aufweichen. Also es darf nicht mehr der Kehrbezirk, also früher hat man den auf Lebzeiten gekriegt. Ja. Wenn man den Kehrbezirk einmal hatte, dann musste man sich was zu Schulden kommen lassen, damit man den Kehrbezirk abgenommen bekam. Ja. Ne? Das hat man dann eingeschränkt und dann hat man gesagt, okay, mit Änderungen 2010 gab es dann das Schornsteinfeger Handwerksgesetz. Und im Zuge dessen hat man dann gesagt, mit einer gewissen Übergangszeit müssen diese Kehrbezirke dann alle 7 Jahre neu vergeben werden. Und da war dann der nächste große Umschwung und alle haben wieder gedacht, ach du Schande, wie soll das denn werden? Und dann, ja, dann kommt ja, da, keine Ahnung, der Niederländer kommt dann rüber und die wollen dann arbeiten bei uns. Und dann stellte sich relativ schnell raus, dass die anderen alle viel teurer waren als wir und dann ganz schnell eigentlich das gar nicht mehr das Thema war. Ja. Dann war am Anfang große Unruhe, ja, wer sich alles selbstständig macht und im Endeffekt alles Quatsch, muss man ehrlich sagen, weil über was für Kosten reden wir? Also es ist doch logisch, wenn ich von Haus zu Haus zu meinen Kunden fahre, dass das was anderes kostet, als wenn ich 2 Kehrbezirke weiter einen Kunden oder 3 bearbeite. Ja, ja, ja. Es ist egal, was ich da mache, es muss jedem klar sein, das geht finanziell, macht das keinen Sinn. Ja. Wenn einer sich nicht versteht, super Sache, dann sagt er, Andreas Marschan, du bist doof, ich nehme jetzt XY und alles ist super, dann soll der das tun, genau dafür ist das gedacht, aber dieses flächendeckende in der Masse, sage ich mal, dafür ist das, also das wird sich für den Kunden nie lohnen. Ja. Kann er machen, wird sich aber nicht lohnen. Ja. Und jetzt stehen wir vor der nächsten großen Voraussetzung. Das heißt, man hat gesagt, es wird keine fossilen Brennstoffe mehr geben ab 2045. Ja. Das heißt, wir werden ab 2045 keine Öl- und Gasheizung mehr messen. Oder so gut wie keine.
Ja.
Und da ist schon die Frage, also das macht schon einen Großteil unserer Arbeit aus.
Logisch.
Wo geht die Reise hin? Und für uns war schnell klar, also man führt logischerweise nicht nur in kleinen Gruppen, sondern schon auf Verbändeebene, also sprich Landesinnungsverband oder dann eben Zentralinnungsverband, also bundesweit, natürlich mit anderen Gewerken Gespräche, die hinsichtlich der Zukunft gehen. Und es gibt immer wieder diese Ängste, obwohl unser Partner, das SHK-Handwerk, eigentlich lange wissen muss, dass man durch diese Zusammenarbeit, also dass wir denen ja keine Arbeit wegnehmen, sondern ganz im Gegenteil, eher Arbeit beschaffen. Weil wenn wir was beanstanden, dann machen wir das ja nicht, weil wir das reparieren wollen, sondern das muss irgendjemand anders reparieren. Ja. Ob das dann Betrieb X oder Y ist, soll mir relativ egal sein. Ja. Aber einer von denen muss es machen. Und so sehe ich das auch heute noch, wenn wir da mehr zusammenarbeiten. Also gerade, dass auch auf Landesebene und auf Bundesebene klar gesagt wird, ja, wir wollen das auch so, dann wäre es für viele einfacher.
Ja.
Auf regionaler Ebene haben wir das schon längst.
Ja.
Also auch ich mache bei einem Heizungsbauer, schreibe ich die Heizlastberechnung, weil die gar kein Potenzial dafür haben.
Ja.
Die Jungs, die sind mit Einbauen beschäftigt.
Ja.
Wenn man mal sieht, wie viel die zu tun haben, dann sind die froh, wenn du so ein, ich sage jetzt mal, Schreibtischkram abgenommen bekommst und dich nicht darum kümmern musst. Ja.
Ja.
Und wir sind eh in der Energieberatung, also wir schreiben Energieausweise und solche Geschichten. Da ist eine Heizlastberechnung für uns jetzt nicht das Riesenthema.
Ja.
Und genau da fängt das dann an. Wo willst du hin? Also wo geht die Richtung hin? Und machen wir jetzt nur noch Heizlastberechnungen in Zukunft für so eine Wärmepumpe?
Ja.
Oder gehen wir vielleicht so weit, dass wir so eine Wärmepumpe überprüfen? Also ist sie korrekt eingebaut?
Ja.
Ist die Einstellung eigentlich korrekt? Weil was hilft mir das? Also das habe ich schon immer gesagt. Was hilft mir das? Wir schieben gerade, also im Milliardenbereich, wahrscheinlich noch höher, Steuergelder in die in den Heizungsumbau, so sage ich mal, um die Wärmepumpe anzuschieben, was bis dahin okay ist für mich. Aber keiner kontrolliert, ob es korrekt eingebaut wird.
Okay.
Und das ist für mich ein Ding, egal mit wem ich spreche, also gerade in der Politik und auch bei uns zum Beispiel in der Bezirksregierung, die dann zuständig sind für Bezuschussung, wird überall eine neutrale Kontrollinstanz verlangt.
Ja.
Da stimmt. Nicht. Und das muss ich wirklich sagen, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen.
Ja.
Weil Fehler kann man ja machen, aber ich muss ja merken, dass das nicht richtig ist.
Ja.
Und wenn man sich jetzt mit den regionalen Heizungsbauern unterhält, dann sagen die, ey, das wäre super, wenn ihr da eine Kontrolle einbaut, weil der es korrekt macht, ist immer ein bisschen teurer, weil er gewisse Bauteile mit einbaut, weil er gewisse Sachen korrekt verbaut.
Ja.
Und der andere, der schnell mal eben das Geld mitnehmen möchte, der macht das nicht.
Ja, logisch.
Und oft, auch wenn es blöd ist, oft dann auch kein Innungsmitglied.
Ja.
Ja, somit ist auch der Greifarm von dem Betrieb dann auch verkürzt. Und ich finde so diese ganzen Sachen, die sind für mich super schwer verständlich, weil wenn ich so ein teures Teil einbaue, ja, und keiner weiß, ob das richtig oder falsch ist. Ich nehme jetzt mal einfach nur ein Beispiel, weil es mir gerade einfällt, ich war letzte Woche zu einer Datenaufnahme Energieausweis, der hat eine Wärmepumpe, draußen eine Luftwasser-Wärmepumpe, ja, draußen stand die Außeneinheit und dann gehen zwei Rohrleitungen dick eingepackt, leider nur der erste Meter und der letzte halbe Meter ist einfach frei geblieben.
Okay.
Da hat sich nie einer Gedanken drüber gemacht. Ich habe gesagt, ihr heizt für draußen, das wisst ihr schon. Also hier, das ist so, als wenn ihr einen Heizkörper hier draußen hinstellt. Ja. Ja. Nö, hat er sich nicht wirklich Gedanken drum gemacht. Und da muss ich ehrlich sagen, das wäre halt mit einer Kontrolle nie passiert.
Ja. Ja.
Da können wir jetzt noch über Schallschutz reden, weil die falsch aufgebaut sind. Beim Kältemittel, naja, das kann man machen, aber wenn ich sehe, wie viel Kältemittel in so einer Wärmepumpe drin ist, das wäre jetzt für mich nicht das ausschlaggebende Kriterium, warum ich überprüfen sollte. Und dann kommen wir dahin, und das finde ich noch viel wichtiger, dann kommen wir dahin, dass die Leute ja unzufrieden sind, weil sie so hohe Stromverbräuche haben.
Ja.
Warum haben sie hohe Stromverbräuche? Weil natürlich nicht jede Anlage perfekt eingestellt ist. Ja. Sie wird aufgebaut, so wie sonst auch. Hauptsache, es wird warm. Mhm. Ja, und für die anderen Sachen hat der Heizungsbauer oft keine Zeit. Das muss man auch ehrlich, ich will denen gar nichts Böses oder sowas, sondern man muss gucken, wie läuft das praktisch ab. Ja. Genauso wie mit den halben Meter Rohrleitungsdämmen. Ja, klar, die haben den an dem Tag nicht mehr da hatten gehabt.
Nicht da, ja, genau.
Machen wir hinterher, wenn wir die letzten Arbeiten machen. Mhm. Ich habe lange genug selber handwerklich auch bei mir am Haus, da gibt's auch noch Fußball. Leisten, die sind immer noch nicht dran, ja. Logischerweise, weil du sagst, ja, machst du irgendwann.
Gibt nichts, was länger hält als so Provisorium.
Geht's, ja. So geht's jedem. Das ist einfach so, da werden Kleinigkeiten vergessen. Passiert nicht, wenn du eine Überprüfung hast.
Ja.
Und wenn wir dann hingehen und sagen, Hauptsache wir verbrauchen kein Öl und kein Gas mehr, und dann ist egal, wie viel Strom wir verbrauchen, das kann nicht
macht
der
auch
Weg
keinen
sein.
Sinn, ja.
Und deswegen ist diese ganze Kombination aus, also wenn wir so eine Wärmewende schaffen wollen, worum es ja da in erster Linie dann geht, dann ist diese ganze Kombination mit eurem Gewerk, mit dem Gewerk der Heizungsbauer und dann nehmen wir noch Kälte-Klima mit. Ich glaube, das ist äußerst wichtig, dass man da vernünftige Absprachen trifft, dass man sagt, also wir zum Beispiel, ich kann sagen für unser Handwerk, wir werden mit Sicherheit keine Wärmepumpen aufbauen wollen. Das ist nicht, das ist überhaupt gar nicht Sinn und Zweck. Ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich muss wissen, wie so ein Ding funktioniert. Aber das war bei einer Gas- und Ölheizung genauso.
Ja.
Und ich kann nur, wenn ich weiß, wie es funktioniert, nur dann kann ich es auch schaffen, die vernünftig zu interpretieren. Ich kann gucken, was ist da für eine Regelung drin. Ich kann mich mit der Regelung auseinandersetzen. Und wenn ich darüber das schaffe, dass wir da ein Instrument schaffen, ich nenne es jetzt mal Feuerstättenschau 2.0, weil wir ja bei den anderen Feuerstätten immer noch unsere Feuerstättenschau machen werden, aber dass man da eben sagt, okay, da gucken wir auch alle paar Jahre mal drauf, sind die Einstellungen noch korrekt, ist die Anlage so noch sicher zu betreiben, ist da irgendwas anderes vielleicht nicht mit in Ordnung oder sowas, solange doch keiner drüber guckt, da wollen wir mal ganz ehrlich sagen, wird auch keiner irgendwas daran ändern.
Nee, genau, solange es läuft, dann
läuft's. Also ich habe wir waren gestern ja noch in Berlin, ich habe noch einen alten Käfer am Straßenrand gesehen, da waren keine Anschnallgurte und keine Kopfstützen drin. Und dann habe ich noch zu meiner Frau gesagt, ich sage, wenn ich mal überlege, früher gab es die Anschnallpflicht und ganz zu Anfang gab es keine Strafe dafür.
Ja.
Und erst als man die Strafe eingeführt hat, hat man akzeptiert, dass man sich anschnallen muss. Es ist zur eigenen Sicherheit, da müssen wir ja nicht drüber reden. Heute ist das selbstverständlich und trotzdem braucht man diese Überprüfung. Das heißt, wenn ich unangeschnallt erwischt werde, kostet mich das Geld.
Ja.
Also ich glaube, wir leben in Deutschland immer ganz gut damit, dass wir gewisse Sachen überprüfen.
Ja.
Und deswegen für die Zukunft, und das glaube ich auch ganz fest, wird man da gar nicht dran vorbei können. Ich glaube nicht, dass man hinterher sagen kann, es ist mir egal, was ihr an Energie verbraucht, Hauptsache ihr verbraucht kein Öl und kein Gas mehr. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg.
Nee, das ist was dran. Ja, im Prinzip ist es ja so gewesen, als bei euch da halt die große Reform kam, und ich glaube, da gab es dann auch so ein bisschen den Zwist, hätte ich fast gesagt, dass die Ofenbauer das Gefühl hatten, jetzt gibt es ganz viele Schornsteinfeger, die auf immer Öfen anschließen wollen.
Ja.
Ich glaube, es gab ja auch da die Schorngäste und solche Geschichten. Mhm. Also bei uns hier im Bezirk oder bei mir in der Gegend ist es eher sehr selten gewesen, ehrlicherweise. Aber ich glaube, das ist jetzt auch wieder deutlich zurückgegangen, also diese Ängste.
Ja. Also ich muss sagen, also es gibt auch bestimmte Bundesländer, die da stärker sind, wo der ja, man muss sagen, zwischen 2006 und 2008 hat man wirklich Angst um unser Handwerk gehabt und wusste ja nicht, wohin geht die Reise.
Ja.
Also leider hat die Politik uns da auch sehr spät wirklich gesagt, okay, das und das können wir uns vorstellen. Wir haben viele Vorschläge gemacht und dann wusste man lange nicht, wohin geht die Reise. Also musst du als Innung, als Landesinnungsverband, als Bundesinnungsverband, musst du Ziele vorgeben, wo du sagst, okay, in die Richtung könnte das gehen. Also hat man gesagt, macht euren, bei uns hieß das immer Gasschein, also guckt, dass ihr irgendwo in der Branche was machen könnt, guckt, ob ihr eine weitere Eintragung bekommen könnt und könnt Kaminöfen aufstellen, Schornsteine aufbauen, weil man zu der Zeit einfach noch nicht wusste, wo es hingeht.
Ja.
Dann wusste man ab 2010, okay, so und so sieht das jetzt aus, es gibt eine Übergangszeit, 2012, 2014, da müssen sich alle neu bewerben. Und in diesem neuen Schornsteinfeger Handwerksgesetz gab es dann eine klare Regelung bezüglich Neutralität. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn ich einen Schornstein aufbauen würde und eine Feuerstätte anschließe, dann darf ich auch nicht die Abnahme machen, sondern das muss mein Stellvertreter machen. Dafür gibt es extra einen Vertreter. Ist gesetzlich geregelt, wie man das durchführen muss, ist auch in Ordnung, wurde aber oftmals sträflich vernachlässigt. Mhm. Und da muss man auch ehrlich sagen, das hat lange gedauert, bis die Innungen, also egal jetzt welche davon betroffen waren, aber bis sie das eigentlich so richtig mitbekommen haben. Das dauert lange und dann hat man ganz klar gesagt, also davon müssen wir uns distanzieren, weil es eine gesetzliche Regelung ist. Also musst du die auch einhalten, lieber Kollege. Also wenn du einbaust oder dein Angehöriger, dein Bruder, wer auch immer, oder auch nur verkaufst, dann darfst du nicht abnehmen.
Ja, okay.
Bei uns im Regierungsbezirk gibt es das so gut wie gar nicht. Ja. Wir haben im Ruhrgebiet, glaube ich, gibt es noch eine Firma, die arbeitet aber auch mit euch Ofenbauern zusammen, das weiß ich wohl. Ansonsten ist mir das eigentlich nicht so großartig bekannt.
Ja.
Aber ich weiß, in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein ist das weit verbreitet gewesen, weil, wenn du Schorngas ansprichst, war das damals so, dass in Niedersachsen die Schorngas gegründet wurde. Man konnte sich daran beteiligen und für die, die es nicht wissen, das war ein Zusammenschluss, wo man gesagt hat, okay, wenn ihr Angst habt in eurem in eurem Bezirk, könnt ihr gewisse Arbeit nicht mehr leisten oder da möchte jemand nur noch von einem betreut werden, weil er mehrere Objekte hat, dann gibt uns den Auftrag, also ihr könnt Mitglied der Schorngas werden und dann vergeben wir die Aufträge innerhalb und jeder kann davon profitieren.
Okay.
Und ich habe einfach nur meinem Bauchgefühl getraut und habe gesagt, wenn so viele daran Geld verdienen wollen, das kann nicht funktionieren. Also mag sein, aber das ist für mich einfach so das Bauchgefühl, wo ich sage, nee. Also wenn ich alleine nicht erklären kann, mit irgendjemandem zusammenarbeiten kann oder so, dann wird das nichts in der Gemeinschaft. Ja, ja. Das brauche ich so groß nicht.
Ja.
Weil da muss man nicht drüber reden. Das ist wie so ein Wasserkopf, der kostet Geld und genauso war es auch hinterher. Und dann platzt das irgendwann und dann, ja. Und im Endeffekt war es so, wir konnten es vorher nicht wissen. Also wir konnten vorher nicht, wir haben ja auch nur das Beste. Der Sinn einer Innung ist ja der Zusammenschluss der Betriebe und wir müssen deren Zukunft irgendwo im Blick haben. Und wenn die Innungen damals, also die Obermeister und Landesinnungsmeister und Bundesinnungsmeister, wenn die der Meinung waren, das ist der richtige Weg, da muss man dann auch ehrlich sagen, genauso wie wir es jetzt auch nicht wissen, wir können auch nur in die richtige Richtung raten und sagen, okay, da könnte es hingehen. Mehr Möglichkeiten haben wir da eigentlich nicht. Und deswegen bin ich auch froh, also auch ich, deswegen haben wir so einen guten Draht zueinander, aber auch ich tausche mich mit meinen Kaminbauern vor Ort aus und nein, das funktioniert ganz wunderbar.
Ja, wenn wir dann bei der Zusammenarbeit sind, letzten Endes ist es ja so, also hast du im Vorgespräch ja schon gesagt, diese Fachbauleiterbescheinigung ist in NRW nicht mehr vorgeschrieben. In anderen Bundesländern gibt es
damals, das. Ich glaube, war der Paragraph 57 oder sowas, Landesbauordnung.
Ja,
Da war vorgeschrieben, dass die vorzulegen ist. Mhm. Aus der Troll geht es eigentlich immer noch hervor, haben die aber nicht zu beurteilen. Also alle sagen immer, wir müssen das. Nein.
Nee.
Ich muss nach Bauordnung, habe ich zu prüfen, ist die Abgasanlage in einem ordnungsgemäßen Zustand und ist der Schornstein für diese Feuerstätte geeignet.
Ja.
Mehr habe ich damit erstmal nicht zu tun.
Ja, aber wenn ihr sagt geeignet, heißt das dann eine Schornsteinberechnung? Ist es wichtig? Da darf der, ich sag mal, durch Feuchten in Anführungsstrichen, ist das auch schon? Weil damit ist ja sichergestellt.
Also im Teillastbereich dürfte er.
Dürfte er.
Also es ist ja so, die Schornsteinquerschnittsberechnung, also wenn der Ofenbauer schlau ist, macht er sie selber. Ja. Und legt sie vielleicht auch vor, das kann er machen, ja, muss er nicht, aber und der Schornsteinfeger wird, wenn er sie vorgelegt bekommt, nur prüfen, wenn er keine vorgelegt bekommt, wahrscheinlich selber machen,
ja, ja,
also zumindest anbieten, selber zu machen, weil wäre ja eine freie Tätigkeit. Und wenn er dann im Teillastbereich feucht ist, was in den meisten Fällen der Fall ist, muss man ehrlich sagen, ja, es sei denn, der Schornstein ist nur 4-5 Meter hoch, das werden wir nicht mehr so oft haben. Aber wenn das so der Fall ist, ist das kein Problem.
Ja.
Die Druckbedingungen sind A und O und im Volllastbereich.
Ja, okay. Ja?
Und ja, ansonsten ist das eigentlich keine Schwierigkeit. Der Unterschied ist ja der, in anderen Bundesländern ist das so, also ich meine in Niedersachsen auf jeden Fall und in Baden-Württemberg, das weiß ich so auswendig, weil wenn von da aus ein Ofenbauer was einbaut bei uns in den Kehrbezirken, okay, dann kriegen die auch automatisch eine Fachbauleiterbescheid.
Ja,
das,
ja,
das ist da so. Der Vorteil ist immer, man hat sofort den Ansprechpartner.
Mhm.
Noch schöner ist es natürlich, wenn der vorher schreibt, also ich habe auch ganz viele, die informieren eben, pass auf, da und da bei dem und dem Kunden bauen wir demnächst was ein. Und dann guckt man da eben, ob noch irgendwelche wichtigen Sachen sind und kann das vorher absprechen. Ansonsten passiert alles hinterher. Und die Frage eben bezüglich Fachbauleiterbescheinigung ist ja immer die, wegen der Haftbarkeit.
Mhm.
Also ich kann zum Beispiel in vielen Feuerstätten, wenn die handwerklich errichtet worden sind, Kamineinsatz, Kachelofen, wie auch immer, kann ich ja gar nicht mehr viel sehen,
richtig,
muss man ja ehrlich sagen. Ich kann den Teil sehen, der noch abgasführend ist. Das ist eine Sache, aber wie will ich beurteilen, wie der Wandaufbau dahinter ist oder sonst was? Ansonsten wäre es ja nur noch so nach Troll.
Ja.
Und dann bei der Haftbarkeit ist eh der Ersteller der Anlage immer mit im Boot. Also
logisch.
Ich finde immer schön, ja, wenn der Schornsteinfeger unterschrieben hat, ist alles gut. Ja, dann ist alles gut und du darfst den betreiben.
Ja, ja, ja.
Hat aber mit der Haftbarkeit nichts zu tun. Deswegen können immer noch beide im Boot sein oder wie auch immer. Das ist eigentlich gar nicht so spannend. Und deswegen sagt der Gesetzgeber in NRW, nö, mir reicht das, weil wir gehen davon aus, und das ist übrigens auch das Lustige, wir gehen davon aus, dass jede Feuerstätte ja von einem Fachbetrieb installiert worden ist.
Oh.
Also
okay,
auch ein Kaminofen. Es gibt eine Ausnahme, da ist man im Moment dran. Es gibt das Arbeitsblatt 903, ist es, glaube ich, Abnahmen an vor Ort errichteten Feuerstätten für feste Brennstoffe.
Ja.
Und es gibt, wirst du ja auch kennen, die Fertigbausätze.
Ja.
Bei den Fertigbausätzen gibt es tatsächlich eine Besonderheit. Da wäre es möglich, dass der Kunde das wirklich, wenn er das dann eins zu eins und alles so aufsetzt, aufbaut, dann wäre es tatsächlich so, dass er es machen könnte.
Ja.
Aber ansonsten eigentlich nicht. Der Gesetzgeber geht immer davon aus,
okay,
dass immer ein Fachbetrieb das aufbaut.
Okay, also wir haben natürlich immer mal wieder auch Anfragen von selber Bauern. Ich meine, was ich dann immer mache, ist, dass ich denen anbiete oder sage, wir kommen, schließen die Feuerstelle an, machen die Dämmung an die Wand, sodass alles, was eigentlich sicherheitsrelevant ist, durch uns gemacht wird.
Ist auch schon mal super. Ja.
Und ich sag mal, wenn dann hinter der Putz von seiner Fassade abfällt, dann ist mir das egal, muss man böse zu sagen. Aber
muss man ja auch. Also wir können gerne mal, unabhängig davon machen, mal in das Arbeitsblatt 903 reingucken, weil das verweist auf die Troll und auf die, ist das die VTB? Ja, egal.
Okay.
Aber auf jeden Fall verweist das darauf und daraus resultieren dann auch die jeweiligen Überprüfungsarbeiten.
Okay. Interessant. Also jetzt sagst du, einige informieren euch vorher. Ist das, muss ich euch vorher informieren oder ist das eher eine freiwillige Sache?
Nein, das ist eigentlich, wenn du gut miteinander arbeitest, ist das eigentlich eine gute Sache für beide Seiten.
Weil
wenn ich ja noch, also wir wissen alle, es gibt noch alte Schornsteine und irgendwelche Besonderheiten. Und in der Regel, wenn du lange da bist, weißt du das alles.
Ja,
also du hast Sachen hinterlegt in deinen Unterlagen und dann weißt du, oh, wenn da mal irgendwas gemacht werden muss, müssen wir da und da aufpassen.
Ja.
Und natürlich ist das besser, wenn du das im Vorfeld machst.
Klar.
Deswegen ist das von Vorteil, das vorher zu machen. Es gibt keine verbindliche Sache.
Mhm.
Es gibt eine Sache des Kunden, also habt ihr eigentlich nichts mehr zu tun. Der Kunde muss uns eigentlich vorher informieren. Das kriegt er auch in jedem seines Feuerstättenbescheides, steht das auch immer drin. Alle Änderungen sind dem Schornsteinfeger vorher mitzuteilen, weil rein rechtlich darf er die gar nicht betreiben, bevor die Abnahme nicht stattgefunden hat.
Ja. Aber wenn wir, ich sag mal, eine Inbetriebnahme machen und das Ding anfeuern, ist das dann in Ordnung?
Dann ist das immer auf eure eigene Verantwortung.
Okay.
Ja, ganz genau. Also ich bin halt immer der Meinung, ihr seid doch fachlich so gut, ihr wisst, ob ihr das Ding anmachen könnt oder nicht. Und selbst wenn das so sein sollte, dass das dann qualmt, das brennt ja nicht sofort, da brauchen wir auch nicht drüber reden, aber dass es dann qualmt und irgendwie, ich sag jetzt mal, das Wohnzimmer versaut wird oder sowas, dann ist das hab euer Problem. Ja, okay. Und ihr werdet dem Kunden wahrscheinlich irgendwas Schönes machen dann dafür, aber da hätte ich ja keine Bauchschmerzen. Ihr seid ja sogar noch mit vor Ort. Und ganz im Gegenteil, ich finde das super, weil dann wird dem Kunden auch gezeigt und ich bestätige das ja immer. Also wenn ich zur Abnahme komme, berate ich ihn ja auch dahingehend, dass er wie er diese Feuerstätte zu betreiben hat. Ja. Und dann geht es genau ums Anfeuern oder wie auch immer. Und dann staunen viele ja doch, dass es anders geworden ist.
Ja.
Obwohl wir seit Jahren im Rahmen der Feuerstättenschau ja auch an diese Feuerstätten kommen, wenn er vorher eine gehabt hat, und immer auf solche Sachen hinweisen, weil gerade dieses von unten anzünden halt ja sehr starke Rauchentwicklung hat. Ja. Und wenn man mal guckt, wie wenig Feuerstätten heutzutage eigentlich noch richtig qualmen, dann weiß man, dass wir in den letzten 40 Jahren schon ganz schön viel richtig gemacht haben. Also sowohl euer Gewerk als auch unseres. Ich finde immer ganz schlimm, also ich weiß, wir hatten die Diskussion ja vorher auch schon mal, ich weiß, dass wir von einer gewissen Seite oftmals böse angeguckt werden, was mit Rauchgasen von festen Brennstoffen zu tun hat. Und ich muss ehrlich sagen, du bist ja auch so ungefähr in meinem Alter, sag ich mal, zumindest so ungefähr. Und dann denke ich einfach so, wenn ich zurückdenke an Anfang der 80er, als man im Rhein nicht schwimmen durfte mehr, als überall saurer Regen und der Wald ganz schlimm war, wenn ich dann denke, Grenzeröffnung, wenn man mal rübergefahren ist, also mein Vater wohnt in Berlin, und wir da, also in West-Berlin zwar, aber ich bin ja immer durchgefahren, aber wenn wir dann wirklich durch die Ortschaften dann fahren durften und man hat mal gesehen, wie bei diesigem Wetter das wirklich gelblich war, also durch den Schwefel von den Kohlefeuerstätten, dann muss ich doch sagen, haben wir die letzten 40 Jahre so viel an Luftverbesserungen erreicht, dass ich mich manchmal wirklich frage, macht man diese Verbesserungen, nenne ich sie mal, an den Einzelraumfeuerstätten wirklich noch aus dem Grund, um das noch reiner zu kriegen? Oder ist es eher dafür, ich möchte diese Feuerstätten verhindern?
Ja.
Da bin ich mir nicht sicher. Also wir reden heute noch über 20 Milligramm Staub. Und wenn ich sehe, was die was die heute machen, wenn du den vernünftig betreibst, wir messen ja Zentralheizungsanlagen. Und diese Zentralheizungsanlagen, egal ob jetzt Pellet oder Scheitholz, mir fällt da immer wieder einer ein, weil ich total begeistert bin davon, der hat einen Scheitholzkessel. Wenn wir den messen, dann hat er keine 10 ppm. Und wir reden darüber, über 15 Minuten durchgängige Messung.
Ja.
Und er hat keine 10 ppm CO.
Ja.
Und ich kann 1 Milligramm Staub feststellen. Und da muss man jetzt ehrlich sagen, wenn ich da noch irgendwo das immer noch besser machen will, dann tut's mir echt leid.
Ja,
wir können uns drüber unterhalten, ob man Baumarktöfen nicht in der Zulassung vielleicht ein bisschen oder die Zulassung allgemein vielleicht ein bisschen anders gestalten müsste, dass ich nicht so oft messen kann, wie ich will, sondern eine Messung sage, so und so muss die aussehen, dann darf die auf dem Prüfstand das bestehen, ja oder nein, ja. Und wir können uns ganz sicher darüber unterhalten, dass das größte Problem vor dem Ofen sitzt. Ja, also der Betreiber ist, glaube ich, die größte Baustelle daran. Ja,
definitiv.
Und da darf man dann drüber diskutieren und da kann man dann den Ofenführerschein gut finden oder schlecht finden. Unsere Beratung, meines Erachtens, müsste sie einfach mehr aufgewertet werden, weil wir führen sie ja regelmäßig durch. Die ist ja sogar verpflichtend. Also bei Betreiberwechsel, bei Feuerstättenwechsel und, ist sie ja verpflichtend. Ich frage mich halt, wie soll eine Beratung stattfinden, wenn ich dafür nicht genügend Zeit eingeräumt bekomme?
Okay.
Ja, beim Ofenführerschein.
Ja.
Monetär vollkommen in Ordnung. Aber wenn der nicht vorgeschrieben wird, also wenn ich nicht sagen kann, du musst diesen Ofenführerschein haben, damit du den Ofen betreiben kannst, dann kann er den von XY bekommen oder von mir, das spielt ja erstmal keine Rolle, aber ich muss überlegen, was will ich mit dieser Beratung erreichen?
Ja.
Und dann fand ich sehr schön, wir hatten ja vorhin mit dem Techniker, mit dem Andi Göke kurz gesprochen, fand ich sehr schön, dass man im Rahmen der zukünftigen Verbrennung von festen Brennstoffen, dass man sich darüber ja Gedanken gemacht hat und Messungen, also richtige Messungen mit Rußpartikeln, die man dann analysiert hat und sowas aus ganz vielen verschiedenen Kehrbezirken bundesweit durchgeführt hat. Und man eigentlich zum Ergebnis gekommen ist, dass gar nicht das große Problem ist, da einen Feinstaubabscheider oder sowas einzubauen, sondern eher den Kunden besser dahin zu bringen, wie er mit der Feuerstätte umgehen muss.
Ja, das Erschreckende ist, wir verteilen den Ofenführerschein seit 2-3 Jahren kostenlos jeden Kunden.
Ja.
Und ich sehe ja dann, wie viele das dann wirklich abrufen. Also obwohl es ein Online-Führer, wo draufsteht, der kostet eigentlich 40 Euro, du kriegst den von uns dazu geschenkt.
Ja.
Sind es keine 20 Leute, die sich in den letzten 3 Jahren wirklich dafür angemeldet haben, um ihn zu machen. Also das ist dann schon wieder erschreckend eigentlich, dass die Leute meinen, sie können das alles und sie gucken sich das gar nicht erst an. Also deswegen nehmen wir eigentlich auch jede Feuerstätte mit den Kunden in Betrieb, um ihnen das darzustellen, aber es ist tatsächlich ein dickes Brett, was man da teilweise bohrt. Mein Opa Hein ist der Schlimmste, der dann sagt, ich mache seit 50 Jahren Feuer, ich weiß, wie das geht.
Genau, willst du mir das jetzt erklären? Ich werde nie vergessen, ganz zum Anfang, als ich den Kehrbezirk übernommen habe, hat mich mal einer aus der Bauernschaft angerufen, die wissen ja eh, wie es besser gemacht wird, also ohne die jetzt so darzustellen, als wenn die alles selber machen und besser können. Aber das Problem ist, wenn du hinkommst, da war ich noch jünger auf jeden Fall, deutlich jünger, und dann kommst du da hin und dann willst du dem älteren Herrn erklären, was er gerade falsch gemacht hat. Und da war es so, der hat einen neuen Ofen gekauft und dem lief Kondensat, also schwarzes Kondensat aus dem Ofenrohr auf seine neue Natursteinplatte.
Ja, super.
Und hat dann angerufen und hat gesagt, da wäre was nicht in Ordnung.
Ofen ist kaputt, ja.
Da habe ich gesagt, okay, dann müssen wir erstmal eine Abnahme machen. Da wusste er natürlich nichts von. Und dann habe ich mir alles angeguckt. Und dann war im Endeffekt war das Problem, er hat so wie früher geheizt. Mhm. Also er hat natürlich von unten ein bisschen Papier, ein bisschen Holz drauf und sofort das dicke Holz drauf, zumachen und laufen lassen.
Ja, ja.
Ja, was passiert? Der kriegt keine Temperatur, natürlich nicht. Jetzt war noch ein alter gemauerter Schornstein, es war ein bisschen unglücklich, weil es war wirklich so, dass da das Abgas kondensieren konnte und immer da der Tropfen dann in das Ofen reinlief. Und dann habe ich gesagt, okay, so heizen wir vielleicht nicht mehr an. Dann habe ich das reingelegt, so wie wir das immer machen.
Ja.
Und ich habe gesehen, wie er in seinem Sessel immer nur mit dem Kopf geschüttelt hat. Immer nur so, der hat keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich dann angezündet und nach 3 Minuten war das Ofenrohr schon so warm, dass natürlich dann keine Kondensation mehr stattfinden kann.
Ja.
Und ich habe gesagt, da kann nichts kondensieren. Wenn ihr so rumheizt, kann da nichts kondensieren. Ne? Dann hat er so ein bisschen gebrabbelt und dann, ich sage, ihr macht das jetzt mal 5-mal und dann ruft ihr mich an, wenn das nicht klappen sollte. Der hat nie wieder angerufen. Ja. Also es funktioniert ganz wunderbar. Er hat auch nie wieder Tropfen auf seinem schönen Naturstein gehabt. Alles super. Das sind halt so Sachen, das stimmt schon. Wenn du das immer gewohnt bist, du kriegst immer die Wärmung. Ja. Gerade beim Tausch von Feuerstätten ist ganz schlimm.
Ja.
Du hast andere Widerstände da drin und das wollen die oftmals nicht glauben.
Ja,
so da steht ja genauso eine Kiste wie vorher. Ja? Das ist schon beeindruckend. Ja.
Die funktioniert da nicht ordentlich.
Nee.
Noch eine lästerliche Frage, hätte ich fast gesagt.
Jo.
Ihr seid, wir hören das immer, ihr seid eigentlich die einzigen Selbstständigen, die am Anfang des Jahres wissen, was sie verdienen.
Das war früher wirklich so.
Ja.
Das war früher, also bis 2010, kann man sagen, war das eigentlich so.
Okay.
Nicht ganz genau, aber ziemlich.
Ja.
Allerdings muss man fairerweise sagen, zu der Zeit durftest du auch nicht mehr verdienen.
Okay.
Also wenn du hattest deinen Kehrbezirk, du hattest feste Aufgaben und da durfte ja kein anderer fegen oder messen.
Ja.
Und da wurde der Kehrbezirk nach Arbeitszeit eingeteilt.
Ja.
Anhand dieser Arbeitszeit, da gab es feste Gebühren.
Okay.
Und anhand dieser Arbeitszeit wurde vorgegeben, was du fürs Fegen kriegst, was du fürs Messen kriegst. Da gab es auch die Feuerstättenschau, aber auch was du dafür bekommst. Das stand eigentlich fest.
Okay.
Und dann konntest du, das Einzige, was du hinzuverdienen konntest, waren die Abnahmen. Also das waren so zusätzliche Aufgaben. Ansonsten war das deine Aufgabe und damit warst du das ganze Jahr beschäftigt.
Okay.
Seit 2010 ist das gar nicht mehr so. Ja. Und du kannst auch nicht sagen, also wer jetzt fleißig ist, ich sag mal, wir haben mittlerweile Betriebe, die zum Beispiel ganz viel mit Lüftung machen.
Mhm. Ja?
Okay. Mir fällt gerade ein Kollege aus Köln ein, der ist ganz emsig, ich glaube, der hat 15 Mitarbeiter oder sowas. Okay. Und der macht Lüftungsanlagen, also in allen Bereichen. Ja, der macht ganz viel Energie auch, also ja, sprich KfW-Anträge, BAFA-Anträge, also diese okay, ganzen Zuschüsse und sowas. Aber der macht auch, ein großer Teil ist bei dem Lüftung. Und ist super interessant, also der macht dann eben auch so ungewöhnliche Sachen, wie zum Beispiel eine Lüftungsanlage auf einem Schiff rein.
Okay.
Ja? Der dokumentiert das auch immer toll, deswegen kriegt man da auch wirklich viel mit. Der unterrichtet auch hier bei uns an der Landesfachschule.
Na ja.
Und der hat wirklich gute Ideen. Da ist so ein Betrieb ganz anders aufgestellt, wissen ja, wir beide selber, wenn du mehr als einen Mitarbeiter ja, hast, dann wird die ganze Sache ein bisschen anders, dann sind deine Umsätze auch anders und mhm, logischerweise ist dann, naja, diese Nummer mit Verdienst, ja, der weiß nicht, was der am Ende des Jahres okay, verdient, ganz sicher nicht, genauso wie ich das nicht wissen kann, weil eben jetzt dieses, wenn sich einer zum Fegen und Messen mhm, jemand anders aussucht, wenn zum Beispiel meine Mitarbeiter sind letzte Woche wiedergekommen, da sind zwei Wärmepumpen eingebaut worden, ja, das kann ich gar nicht, also das geht gar nicht. Das Einzige, was ich wissen könnte, ja, wenn alles gleich bleiben würde, zumindest ungefähr, wäre die Feuerständenschau.
Ja, okay.
Weil die ist fest geplant, da muss ich ja, zweimal in 7 Jahren überall hin und in diesem Bereich, da sind feste Gebühren ja, und das steht auch fest. Aber das würde dich nicht überzeugen, selbstständig zu werden.
Okay.
Nein.
Ja, ja. Das alleine nicht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war das früher mal so eingeteilt, dass es quasi einen bestimmten Tarif gab, was ihr verdient habt, mhm, plus Geselle, plus Lehrling.
Mhm. Genau.
Das gibt's ja dann in dem Sinne auch nicht mehr. Und trotzdem habe ich ja auf der Innungsversammlung gehört, habt ihr steigende Ausbildungszahlen.
Jo.
Wie kommt das?
Also ich glaube, es kommt wirklich, ich will mich eigentlich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich habe gesagt, wir müssen 3 Jahre in Folge das schaffen, solche Zahlen hinzulegen, ja, dann glaube ich, dass das unser Verdienst ist.
Okay. Wer
ist das auch ein Zufall? Ich weiß das nicht. Wir haben vor 4 Jahren angefangen, vielleicht vor 5 Jahren, aber eigentlich vor 4 Jahren richtig extrem, ich sage jetzt mal, die Werbetrommel zu rühren. Wir haben mhm, verschiedene Sachen gemacht. In allererster Linie haben wir immer auf unseren Innungsversammlungen, mhm, wo du jetzt ja auch teilgenommen hast, gesagt, liebe Kollegen, ihr habt jeden Tag um die 20 Kundenkontakte.
Mhm.
Der eine mehr, der andere weniger. Das heißt, bei 231 Betrieben
ja,
sind das 4.600 Kundenkontakte am Tag.
Wahnsinn, ja.
Und wenn ich doch jedem der Kunden einmal eben sage, wenn ich weiß, die haben vielleicht Kinder in dem Alter oder sowas, bitte sag denen doch mal, dass wir einen tollen Beruf haben mhm, und dem Grunde. Und das macht nur jeder dritte Schornsteinfeger bei uns.
Ja, ja.
Dann haben wir eine ganz andere Möglichkeit als alles andere. Und da setzen die Kollegen auch wirklich gut um. Also okay, ich bin jedes Mal dankbar, ich sag denen das auch. Ich sage, ihr seid diejenigen, die einen Großteil der neuen Auszubildenden immer, ich sag mal, anschleppt.
Ja, ja.
Sei es durch Verwandtschaft, Bekanntschaft oder eben oft durch den Betrieb. Bei uns, also ich sage immer, das ist kalte Akquise.
Ja.
Direkt vor Ort.
Ja.
Das funktioniert sehr gut. Dann haben wir vor 5 Jahren angefangen mit der Idee eines Azubi-Flitzers. Ja. Wir haben gesagt, also alle haben mich für verrückt gehalten. Das war tatsächlich meine Idee, da war ich noch nicht Obermeister. Ich habe zu meinem Lehrlingswart gesagt, ich sage, könntest du dir vorstellen, dass unser Ausbildungsbetrieb, egal welcher, mhm, dem Auszubildenden ein Auto zur Verfügung stellt, nicht nur für den Kehrbezirk, sondern auch für privat.
Okay.
Aber ich sage, da kann ich mir vorstellen, aber wie stellst du dir das vor? Ich sage, weiß ich nicht. Ich habe sowas immer gesehen. Es gibt große Betriebe, aber da dürfen die dann als Belohnung, weil die in der Woche das beste Berichtsheft hatten oder die haben ganz unterschiedliche Sachen, dann dürfen die den mal am Wochenende mit nach Hause nehmen. Okay. Oder bei uns ist es aber wirklich so, der Azubi kriegt das Auto zur Verfügung gestellt.
Okay.
Und der darf je nach Absprache 10.000, 15.000 Kilometer im Jahr damit fahren.
Ja.
Der darf zur Berufsschule, der darf damit zum überbetrieblichen Unterricht fahren. Der darf aber auch, und das klappt scheinbar recht gut, mit seinen Kumpels zum Fußball,
okay,
zum Handball, zum Tischtennis fahren.
Ja.
Und wenn dann da 3 Autos davon stehen, fragt schon einer.
Ja, ja.
Weil die Autos, klar, sind alle mit der gleichen Werbung beklebt.
Ja.
Ja, der darf seinen Betrieb da drauf benennen. Ansonsten, ja, ist der von außen, ist das ein Azubi-Flitzer, da darf ein Mann oder eine Frau drauf sein, als Schornsteinfeger.
Ja.
Und das sind genaue Vorgaben, so wie wir uns das vorstellen.
Okay.
Da ist ein QR-Code drauf, der auf unsere Innungsseite geht. Und da kann man sich direkt bewerben, wenn man da Bock drauf hat.
Ja.
Wir haben dann lange überlegt, wie wir das hinbekommen, dass man da vernünftige, Also A, vernünftige Tarifart, das ist schwierig. Auch Versicherungstarife.
Logisch, ja.
Und alles zusammen haben wir dann angeboten in einem Paket, wo ich gesagt habe, das kann für einen Betrieb wirklich ganz locker zu stemmen sein. Das sind Betriebskosten, die wirklich gering sind. Und um das zu unterstützen, weil wir sagen, also bei uns ist es immer so, wenn wir gemeinschaftlich etwas anpacken, dann ist das für den einzelnen Betrieb viel einfacher. Also haben wir gesagt, okay, jeder Betrieb unterstützt den Azubi-Flitzer mit 25 Euro.
Okay.
Und somit bekommt also auf diese Pauschale, die er dann zu bezahlen hat, also in der Regel, der ein oder andere kauft das Fahrzeug, in der Regel die meisten machen einen Leasingvertrag über 2 oder 3 Jahre, je nachdem, wie lange die Ausbildung geht.
Ja.
Dann bekommt er jährlich, also sonst bekam er jährlich 300 Euro, also 25 Euro im Monat, dazu.
Okay.
Mittlerweile sind wir bei 50 Euro, weil wissen wir alle, die Kosten sind entsprechend gestiegen. Das Fahrzeug geht sogar noch, also das ist gar nicht so viel teurer geworden. Aber schon Versicherungen und sowas, das merkt man schon. Aber trotzdem sind wir wirklich in einem Rahmen, der weit unter 200 Euro liegt, wo der einzelne Betrieb wirklich nicht so die hohen Kosten zu tragen hat und was ein Lockmittel mehr oder weniger ist, was eine tolle Werbesäule ist, was ich wirklich für gut befinde.
Ja.
Mittlerweile wird das nicht nur in Münster so gemacht, mittlerweile haben ganz viele andere Innungen, also bis runter nach Stuttgart. Okay. Der Stuttgarter Obermeister hat auch irgendwann gesagt, Mensch, das ist eine super Sache, wie ihr das da macht. Und ich habe gesagt, das alleine wird uns aber nicht, also nicht die erforderliche Anzahl der Auszubildenden bringen, weil man muss ehrlich sein, wir hatten wirklich große Sorgen. Wenn wir jetzt dieses Jahr wenn wir 26 rumkriegen und wir kriegen nochmal einmal ähnliche Ausbildungszahlen, dann sind wir aus diesem tiefen Loch raus, wo wir nicht mehr das große Mitarbeiterproblem haben. Weil das hatten wir jetzt wirklich relativ lange.
Ja.
Wir hatten also wirklich zu wenig Mitarbeiter, man musste sich gegenseitig irgendwie aushelfen und das war immer sehr kompliziert.
Ja.
Wir kommen jetzt das erste Mal in einen Bereich, wo man merkt, derjenige, der 2 Mitarbeiter hat, und den 2. Mitarbeiter eigentlich nur als Zusatzmitarbeiter, weil er vielleicht ein bisschen Arbeit mehr hat und eigentlich, wir sagen immer, verleiht dann an die Kollegen, die keinen oder zu wenig haben. Wir kommen zum ersten Mal in diesem Bereich, wo das nicht mehr erforderlich ist.
Okay.
Was problematisch sein kann, weil der Mitarbeiter vielleicht ganz wechseln muss dann oder so.
Ja.
Aber das lassen wir erstmal dahingestellt sein, weil wir haben ein ganz anderes Problem. Okay. Jetzt kommen die Babyboomer, die in Rente gehen und die Kerbezirke müssen besetzt werden.
Ja.
Das heißt, wir haben vor, jetzt müssten es 6 Jahren sein oder sowas, eine Hochrechnung gemacht, dass uns in den nächsten 10, 12 Jahren wahnsinnig viele Kollegen fehlen werden.
Okay.
Also mussten wir ja dahin arbeiten, dass nicht nur die Ausbildung, sondern auch die Meisterzahlen dann dementsprechend sind. Ja, und da sind wir jetzt Gott sei Dank, also ich muss wirklich sagen, wenn dies Jahr rum ist und wir kriegen das wirklich einigermaßen so hin, dann glaube ich, dass diese Sachen schon so geholfen haben, dass wir dahin kommen und das ist dann die dritte Sache, dass nicht nur eine Sache helfen kann. Also eins reicht nicht, meiner Meinung nach.
Ja.
Und die dritte Sache war eben Social Media. Und man muss ehrlich sein, wenn man, so wie wir hier eben alles im Ehrenamt machen, kann ich nicht noch Social Media. Ja, so ein bisschen nebenbei.
Ja, ja,
und wir haben auch bei uns einen Kollegen, den Michael Albers, der macht bei uns die Social Media Geschichte und bringt das so ein bisschen nach vorne. Trotzdem ist das nicht professionell, da müssen wir nicht drüber reden. Wer also sowas professionell machen möchte, muss sich einer Medienanstalt bedienen, die das entsprechend leisten kann. Und da gibt es bei uns, für unser Handwerk, gibt es Commons Team Schwarz. Das gehört, glaube ich, zur Medienhofgruppe oder sowas. Und die haben das damals angeboten für einzelne Innungen.
Okay.
Ja, kostet Geld, keine Frage. Ja. Aber auch hier wieder der große Vorteil, alle 231 Betriebe bei uns zahlen das. Ja. Und dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Das heißt, wenn wir dann auf Messen fahren oder sonst was, dann haben wir darüber natürlich auch das ganze Messezubehör.
Ja.
Und wie gesagt, gar keine Frage, es kostet Geld. Aber alle Sachen zusammen machen meines Erachtens genau diesen Erfolg aus. Also, dass du dich nicht auf eine Sache beschränkst, sondern wirklich versuchst, von allen Seiten so ein bisschen heranzugehen. Und bei uns, dann ist das definitiv ähnlich wie bei euch und anders als wie im SHK-Handwerk, auch wenn da auch Auszubildende fehlen oder zum Beispiel bei den Kfz-Mechatronikern. Ja. Das ist bekannt, weißt du, das möchte man gerne machen. Das ist bekannt. Diese Nischen, die haben schon etwas ein Problem, weil sie nicht so bekannt sind. Und der Unterschied ist aber der, zum Beispiel, wenn man bei uns im Beruf drin ist, geht man auch selten wieder raus. Mhm. Also wir haben wenig Wechsler. Nach der Ausbildung direkt, ja, das kann passieren.
Ja.
Ab und zu zur Feuerwehr, logischerweise, weil das Verwandtschaftsgrad ist. Oftmals genauso umgekehrt. Einer macht in der Feuerwehr irgendwas und stellt fest, ach, Schornsteinfeger wäre eigentlich auch ganz schön für mich. Deswegen haben wir auch diese Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, was auch gut ist, was wirklich sinnvoll ist. Aber auf der anderen Seite haben wir, wenn die außer Ausbildung rauskommen, höchstens kurzzeitig das einmal, dass die sagen, oh, ich möchte vielleicht doch erst was anderes machen oder wie auch immer. Das ist ja heute bei den jungen Leuten schon etwas anders. Ja. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass ein Großteil, und jetzt nehme ich mal die vor 2 Jahren, glaube ich, die Ausbildung beendet haben, eine super Klasse waren, also fachlich, also qualitativ, hatten wir zum ersten Mal so viele Einser und Zweier wie, glaube ich, noch nie. Wir mussten wirklich genau gucken, wen wir zum Landeswettbewerb schicken konnten. Das war total verrückt. Und diese Superklasse hat fast geschlossen, ich glaube bis auf 3, hier den Meisterkurs jetzt gebucht.
Ja.
Was natürlich super ist für uns, weil wir brauchen ja dringend einen Meister. Ja. Und deswegen ist diese ganze Geschichte eigentlich wirklich, muss man als großes Ganzes sehen. Das geht nicht, dass ich sage, aus dem und dem Grund geht das. Da müssen alle mitspielen, da müssen die Betriebe mitspielen. Du musst das Ganze ein bisschen bekannter machen, du brauchst ein bisschen Aufmerksamkeit und dann kriegst du immer diese 2, 3, 4 extra Auszubildende, die du brauchst, um diesen Schnitt zu kippen. Ne? Wir müssen ja dahin, dass wir ein bisschen mehr. Also wir hatten früher, wenn wir in Zahlen reden, da haben wir immer gesagt, wir brauchen 15 bis 20 Auszubildende für den gesamten Innungsbereich. Ja. Hatten aber oft auch Jahre, wo da mal so knapp 10, 12 waren oder sowas und kommen dann wirklich aus einem Bereich, wo wir es so gerade über 20 geschafft haben und hatten im vorletzten Jahr, ich glaube 31 und im letzten Jahr 35, also Zahlen, die wirklich super sind. Und deswegen, wenn wir es wirklich noch einmal schaffen, dann glaube ich ganz fest, dass es genau daran liegt.
Ja, sehr schön, Glückwunsch.
Danke.
Wir müssen auch noch hinkommen. Gibt es besondere Erlebnisse oder Anekdoten, die du mit Ofenbauern erlebt hast, von denen du erzählen darfst, kannst, möchtest?
Stimmt, darf wahrscheinlich keine Namen nennen. Aber. Also ich sag mal Negativbeispiele, da fällt mir immer eins ein, weil ich seit Jahren, habe ich vorher auch nicht gemacht, den Schornstein oder das Drumherum um die Feuerstätte immer abklopfe jetzt.
Ja.
Also ich war zur Vorbesprechung da, man muss sich vorstellen, da war einfach ein Schornstein, den man im Wohnzimmer gesehen, alles verkleidet, alles bewohnt, gestrichen, also man konnte nichts sehen, es war ein Schornstein. Und oben auf dem Dachboden war ich und im Keller und habe auf dem Weg da oben natürlich, wo der Schornstein hergeht, alles angeguckt, war mit der Kamera drin und habe gesagt, ja, da können Sie einen Ofen anschließen. Mhm. Dann kam die Firma auch, hat den Ofen angeschlossen und dann war alles fertig und ich komme zur Abnahme und denk so, irgendwas stimmt nicht. Also irgendwie war die Größendimension zu dem Ofen, das ist mir vorher nicht aufgefallen in der Vorbesprechung, aber das passte nicht. Und dann habe ich gesagt, ist denn, also beim Erklären, ist denn hier am Schornstein irgendwas verändert worden, klopfe ich so dran? Und der sagt, ja, den haben die damals mit Rigips umkleidet, damit das alles glattwandig ist. Das war ein alter, gemauerter Schornstein. Und da war ein Edelstahlrohr, glaube ich, eingezogen. Und da habe ich gesagt, ja, aber womit ist der denn umkleidet? Also ich weiß ja nicht, wie der Aufbau ist.
Ja.
Und dann, also wie man das früher gemacht hat mit Holzlatten und dann. Aber die haben da Dämmung reingesteckt. Und dann gucke ich so und denke so, wir beide wissen, wie die Abstände sein müssen bei so einem Ofenrohr. Das kann nicht passen. Also egal, was sie da reingemacht haben, aber das kann nicht passen. Ich sage, ist gut, ich telefoniere mit dem Ofenbauer, alles gut. Habe ich da angerufen. Und ich sage, ich muss mit dem sprechen, der da vor Ort war, damit ich weiß, wie das dahinter aussieht. Und dann hat er mich zurückgerufen und dann hat er gesagt, ja, wir haben da aber alles komplett mit Mineralwolle ausgedämmt. Ich sage, ihr wisst schon, dass ihr 40 Zentimeter da reinstecken müsst und die Abstände bis zu den Dachlatten da nicht reichen. Ja, aber was soll da schon passieren? Und da habe ich gesagt, dann muss ich mit deinem Chef nochmal sprechen, weil das hat so keinen Wert. Ne?
Ja, ja.
Und da muss ich wirklich sagen, das ärgert mich dann wirklich. In dem Moment, der kann auch nichts dafür, aber in dem Moment, wenn der anbohrt und sieht, da ist jetzt Holz im Spiel, dann reicht ein Anruf.
Ja.
Dann komme ich dahin, gucke mir das an und wir finden zusammen eine Lösung.
Ja.
Aber das einfach zuzumachen und fertig zu machen, da war ich auch wirklich sauer. Da habe ich gesagt, jetzt stell dir mal vor, ich hätte nicht geklopft. Es wäre irgendwann, wir wären ja beide dran gewesen, gar keine Frage. Aber es wäre irgendwann zum Brand gekommen. Die Frage, ist eigentlich nur wann, ja, nicht ob. Und wir hatten gerade einen ähnlichen Fall, da war die Wand quasi, also der Kollege konnte nicht erkennen, da war eine Riemchenwand vorgesetzt,
ja, ja,
dahinter Mineralfaser, keine Steinwolle,
okay,
und dann erst der Schornstein.
Scheiße.
Und kurz vor Weihnachten brennt diese Mineralwolle, auch wenn jeder immer glaubt, ich kann jede Mineralwolle da nehmen. Nein, ich brauche Steinwolle, weil nur die kann diese hohen Temperaturen eines Rußbrandes dann aushalten. Das glauben die immer nicht, aber es ist so. Und dann hat wirklich diese ganze hintere Wand gebrannt. Großer Schaden, das ist nicht schön. Und deswegen muss ich auch sagen, damals habe ich dem Kollegen auch gesagt, ich sage, bei solchen Sachen verstehe ich keinen Spaß. Ihr könnt immer einbauen und tun, ihr seid fachlich so viel besser im Aufbau als wir. Ich kann das nicht, ich muss das nur beurteilen können. Ja. Wenn es darum geht, dass irgendwo Holz, irgendwelche brennbaren Bauteile, irgendwas dabei ist, dann bitte uns hinzurufen, wenn man es nicht besser weiß. Wenn man es besser weiß, anders schützen kann, immer mal machen. Aber wenn man sich da nicht sicher ist, das ist so ein Negativbeispiel. Aber positive, ach, ganz viele. Ja, mich faszinieren Feuerstätten. Also ihr seid halt so, ja, individuell, fast wie Künstler. Ganz bestimmt gibt es sogar einige, die richtige Künstler sind, gar keine Frage. Aber also wirklich so Feuerstätten, die dann in der Luft hängen. Also ich habe jetzt kürzlich noch einen abgenommen, das war kompliziert genug. Also auch den Schornstein, wie er den da so in das Wohnzimmer nachträglich eingebaut hat. Also Schornstein und Feuerstein, beides wandhängt.
Okay.
Ich war schwer beeindruckt. Das sind schon schöne Sachen. Und dann muss man natürlich miteinander reden, weil das sind alles keine normalen Feuerstätten. Ja, also wenn ich alleine dran denke, wenn ich unbedingt meine, ich muss so einen Schornstein von oben aufsetzen, ich versuche das immer zu umgehen, aber wenn es nicht anders geht und ich muss das mal so machen, dann macht das ganz viel Sinn, dass man da vorher drüber spricht. Ja. Ja, zum einen, damit man nicht überrascht ist und gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll, weil der Kollege das vielleicht noch nicht gehabt hat und dass es da Ausnahmen gibt, dass man vielleicht auch mal ohne Sohle eines Schornsteins klarkommen kann. Ja. Da muss ich mich vielleicht vorher mit auseinandersetzen, aber ansonsten, nein, also wir haben eigentlich wirklich immer ein gutes Miteinander, kann ich nicht anders sagen.
Ja. Ja, ja. Wie siehst du die Zukunft des Ofenbaus?
Ja, eigentlich ähnlich wie unsere Zukunft, ne? Wohin geht die Reise und was lässt man uns machen? Also ich glaube, man hat im Zuge der Wärmewende erkannt, dass es ohne feste Brennstoffe nicht geht. Ja. Das hat man, wir haben uns vorher auch ganz kurz darüber unterhalten, das hat man eine kurze Zeit nicht erkannt.
Ja.
Ich glaube, der Aufruhr, gerade auch durch unser Handwerk und gerade im Süden Deutschlands, also wenn wir jetzt mal Schwarzwald, Bayern und sowas alles nehmen, wo wenig anders geheizt wird, sage ich mal. Und wenn man die ganzen Statistiken sieht, wie viel CO2-Ersparnis man eigentlich da hat, dann müssen die das erstmal anders leisten.
Ja.
Also das sehe ich so überhaupt gar nicht. Deswegen glaube ich schon, dass es eine sehr gute Zukunft auch für euren Bereich oder gerade für euren Bereich gibt. Aber auch da wird man sich wahrscheinlich anders und breiter aufstellen müssen, weil ich glaube, es ist in Zukunft nicht nur noch damit getan, dass ich eine Feuerstätte schön dahinstelle, sondern ich muss mich auch eher aufstellen und mich um die Beheizung des Gebäudes kümmern. Also nicht nur um einen Raum oder die zwei, drei angrenzenden, sondern eher auch mit der Wassergeschichte, mache ich sowieso viel mit Holz, habe ich da Interesse dran, kann ich was automatisieren, sprich Pellets, ist eine Kombination sinnvoll? Ich glaube, da geht eher so die Reise hin. Aber ich glaube ganz fest und inständig, dass es ohne nicht gehen wird. Also dieses Behaglichkeitsgefühl, was ein Feuer auslöst, das wirst du durch nichts ersetzen können.
Ja, ja.
Also egal, ja, wir sagen mal, diese Gaskamine, die haben sowas Ähnliches versucht, weil man, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, keinen Dreck haben wollte oder, nicht böse gemeint, zu faul ist.
Ja.
Um Holz und sauber und ein bisschen Dreck macht es ja auch und man wollte das alles nicht.
Ja.
Und dann baue ich so einen Gaskamin ein. Ich glaube, die werden weniger. Alleine durch die fossilen Brennstoffe, wobei man die ja einbauen dürfte, ist eine Einzelraumfeuerungsanlage, hat mit einer Zentralheizung ja nichts zu tun, aber ich glaube trotzdem, dass es weniger wird. Und ich glaube auch, dass man diese dekorativen Feuer, also egal, ob es jetzt mit Ethanol ist oder elektrisch oder sonst was, dass das für einen Abend mal ganz nett sein kann, weil man irgendwas Schönes zeigen möchte, aber in Wirklichkeit eure Handwerkskunst niemals ersetzen kann. Weil dieses Feuer, also ich möchte das auch nicht missen. Ich liebe meinen Ofen. Das ist so schön, wenn du, wir waren jetzt mal 3 Tage unterwegs, wenn du dann nach Hause kommst und kannst deinen Ofen anmachen. Also ich finde, es gibt nichts Schöneres im Winter.
Was hast du für einen Ofen?
Ich habe einen Leder.
Ah ja.
Ich habe einen Lederofen. Wir haben vor 3 Jahren aufgrund dessen, wie alle das machen, auch ein Schornsteinfeger muss seinen Ofen austauschen, habe ich brav ausgetauscht. Ich muss sagen, das war ganz sinnvoll, weil auch meine Frau verstanden hat, weil sie kommt aus der Stadt.
Ja.
Er hat früher in Düsseldorf gewohnt, in Neuss gearbeitet und sowas, hat jetzt einen Kehrbezirk bei uns in Lengerich und für sie waren diese festen Brennstoffgeschichten eher Neuland. Das gibt's da hinten nicht so viel.
Ja.
Da gibt es feste Feuerstätten für feste Brennstoffe, ja, aber so viel wie bei uns im ländlichen Bereich geheizt wird, wird da nicht geheizt. Und wenn man dann erstmal merkt, was das für ein Unterschied ist, ob du eine Schubkarre Holz da reinschiebst oder ob du ein kleines Körbchen da reinschiebst. Okay. Also wenn du alleine siehst, wie lange ein Stück Holz verbrennt und da passen nur 25er Scheiter rein, wie lange das dauert, dann ist man, wir als Fachleute, einfach begeistert davon. Ja. Ich finde das schön, wenn ich sehe, wie selten ich noch die Asche rausnehmen muss, wenn ich sehe, wie lange die Scheibe sauber bleibt, dann ist das einfach schön. Und das Tolle ist, das kannst du dann dem Kunden viel besser erklären, wenn du es selber auch hast.
Definitiv.
Das muss man ehrlich sagen. Das ist schon ein großer Unterschied. Und ich habe wirklich viele Kunden, die sagen, boah, wenn wir das gewusst hätten, wir hätten es schon viel eher gemacht.
Ja.
Und das ist so das, wo viele erst noch hinkommen müssen. Mhm. Also ich habe einen Kunden, ganz kritischen gehabt, der gesagt hat, ach, das ist doch alles Abzocke.
Ja.
Und dann komme ich zur Abnahme hin und dann sagt er wirklich zu mir, sagt er, ja, und jetzt verdienen Sie da auch noch dran Geld? Und jetzt wollen wir mal ehrlich sein, so viel Geld ist das nicht. Dafür, dass ich 30 Jahre da mithaften muss, finde ich das jetzt nicht so schön. Da würde ich, wenn ich es aussuchen dürfte, ganz andere Preise nehmen, aber das sind feste Gebührensätze. Und ich habe ihm erklärt, warum das passieren muss und dann bin ich irgendwann gegangen und dann hat er wirklich netterweise, und ich muss sagen, ist ja schön, dass es nicht nur Leute gibt, die meckern, sondern auch zugeben, dass sie hinterher Unrecht hatten. Und der hat mir dann wirklich eine nette E-Mail geschrieben und ich habe ihn gefragt, ob ich das veröffentlichen darf. Also ich habe das auch irgendwann mal bei mir als Post dann gezeigt. Und er hat dann wirklich geschrieben, er möchte sich entschuldigen, weil er nicht geglaubt hätte, er hat sogar fast eine identische Feuerstätte wiederbekommen.
Ja.
Also äußerlich und so, für ihn war eigentlich alles gleich. Und er hätte nicht geglaubt, dass von der Wärmeregulierung, also auch die Wärmeregulierung selber, über die Scheibe, über die Asche, über das wenige Holz, was er noch verbraucht, dass das so eklatant unterschiedlich war. Und das ist der Unterschied, da muss ich ehrlich sagen, er hat vorher, ich sag mal, einen günstigen Ofen gehabt und hat sich jetzt einen qualitativ besseren gekauft, obwohl der aber optisch ähnlich war. Also ihm ging es eigentlich eher um die Optik und er wollte ungefähr die Größe beibehalten und so weiter. Alles gut. Und ich war hinterher wirklich gut zufrieden, weil ich gedacht habe, siehst du, auch der hat es gemerkt. Und das Schöne ist ja, das erzählt er ja nicht nur mir.
Ja,
das erzählt er seinen Nachbarn, seinen Kumpels beim Kegeln und deswegen ist es so wichtig, dass es eben so Jungs gibt wie ihr, die dann das auch vernünftig machen und dass die Leute nicht einfach im Internet, im Baumarkt oder sonst was sich einfach irgend so ein günstiges Ding kaufen und sagen, ja, das geht ja auch, ist ja zugelassen. Ist es? Keine Frage.
Klar.
Ich muss es auch abnehmen. Die Frage ist nur, ob der Kunde immer damit so glücklich ist.
Ja. Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort. Ich danke dir für ganz viele interessante Einblicke. Ich habe das Gefühl, oder habe ich dir auch schon gesagt, dass im Moment also die Zusammenarbeit eigentlich immer besser wird und ich glaube auch von Achtung geprägt ist, dass man ordentlich miteinander umgehen kann. Und ich hoffe, dass das in den anderen Bezirken ähnlich läuft und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Danke, danke. Ich bedanke mich auch, Andreas. Auch ich sehe das ganz genauso. Wir haben es bei den Thementagen Ofenbau, auch wenn ich da erst ein bisschen Sorge hatte, als wir reinkamen, wie man da angeblickt wurde, was ich verstehen kann, weil es deutschlandweit unterschiedliche oder unterschiedlichen Umgang gibt mit den Schornsteinfegern und den Ofenbauern. Aber im Endeffekt, wenn wir es nicht vorleben und wenn wir es nicht zeigen, deswegen finde ich die Idee super, dass ich in deinem Podcast hier mit auftauchen darf. Wenn wir es nicht zeigen, wer soll es dann machen? Ja, und wenn wir es vorleben und machen das auch so, ich gehe genauso mit meinen Ofenbauern auch um, dann funktioniert das auch und dann ist das eine super Sache. In diesem Sinne bedanke ich mich auch, wünsche alles Gute. Wir sehen uns mit Sicherheit wieder und den Zuhörern ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ja, danke dir. Ciao. Was soll ich sagen? Sehr interessante Einblicke in die Sorgen und Nöte der Schornsteinfeger. Ich denke, dass unsere Berufssparten mehr verbindet, als man auf den ersten Blick meint. Und mit ein bisschen Verständnis füreinander sollte das Miteinander doch viel einfacher und angenehmer sein. Vielen Dank, Andreas, für die Einblicke in euren Beruf, Gründe für die einzelnen Sichtweisen und Anregungen für eine gute Zusammenarbeit. Allen, die bis hierhin dran geblieben sind, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer natürlich die Bitte zu liken, teilen, kommentieren, empfehlen und was euch sonst noch so einfällt. Bis zur nächsten Folge.